Es wurde heute schon gebetet. Hoffentlich wird der letzte Tag der herrlichste. Natürlich, wir wünschen uns alle, dass Gott möchte uns noch zum Schluss noch besonders segnen. Und da ist eigentlich auch noch der andere Faktor. Wir sind auch vielleicht ein wenig müde. Noch vielleicht wenig geschlafen und ich muss sagen, ich bin auch nicht so richtig fit, betet auch für mich. Ich brauche auch Kraft. Wie ihr gesehen habt in den Plänen, die wir ausgeteilt haben, da steht das Thema, wie komme ich vorwärts? Und ich sage ganz ehrlich, eigentlich wollte ich ich habe mit diesem Thema gar nicht gerechnet. Aber wir Brüder können es bezeugen, dass Gott auf besondere Weise die Leitung des Geistes gab, dass es uns so zugefallen ist, die Themen. Und wir sehen, dass es richtig die Führung Gottes darin liegt. Und zwar hat ein Bruder vorgeschlagen, was wäre, wenn wir über die zwei Bibelabschnitte eine Betrachtung machen. Erstmal aus Epheser 3, Vers 16 und dann aus Philipper 4, 12 und 13, 14. Also diese zwei Bibelabschnitte und ich wusste nicht, wer sich darüber vorbereiten wird. Ich bin dann eine Zeit in Astana gewesen, Kasachstan. Und als ich zurückkam, habe ich gesehen, da stand Helmut Brose darunter. Und ich dachte, was haben diese zwei Texte Gemeinsames? Aber lasst uns mal diese zwei Texte lesen. Erstmal Epheser 3, 16. Liest jemand aus der Mitte? So. Stark zu werden durch seinen Geist an dem innigen Menschen. Wir brauchen Kraft. Und hier zeigt es ganz genau erstmal selbst den Menschen oder den Christen oder das Inwendige des Menschen, der braucht Kraft. Der andere Text, lasst uns aufschlagen, den anderen Text auch mal lesen. Philipper 3 von Vers 12. Liest jetzt jemand von den Jungs? Das sehen wir ganz deutlich. Der erste Text bezieht sich auf das erste, also stark werden durch seinen Geist. Und der zweite Text, es ist mehr so die Laufstrecke, das Nachjagen, Ausstrecken. Und wir wissen ja, wenn ein Sportler laufen möchte, er muss erstmal auch stark sein. Er muss trainieren, er muss sich vorbereiten. Er muss sich gefasst werden auf diesen Lauf. Und dann kann er erst richtig, er läuft diesen Weg nachjagen und ausstrecken. Dieses beides ist eigentlich, so kann man sagen, verschmolzen. Und wir wollen mit Gottes Hilfe dann weiter betrachten. Es ist das Gebet des Apostel Paulus hier. Und es wird eigentlich gezeigt in Epheser 3, es wird manchmal genannt das Vater unser des Apostel Paulus. Und Gleich am Anfang, wenn er hier betet, vom 14. Vers, er sagt, derhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist, über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und dann kommt er zu seiner ersten Bitte. Er zeigt zuerst den Vater und dann kommt er zu dieser Bitte. Stark, dass ihr stark werdet durch seinen Geist. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Notwendigkeit erkennen, dass wir diese Kraft brauchen. Jeder einzelne von uns. Wir wissen, dass wenn wir in unserem Glaubenskampf, oder das ist so ein Glaubenslauf, wir brauchen Kraft. Und diese erkannte Notwendigkeit, die der Apostel Paulus hatte, er möchte sie auch uns vorlegen, dass wir es erkennen. Und wir müssen auch erkennen, warum diese Bitte für uns so wichtig ist. Das ist für jeden Einzelnen so wichtig. Und warum? Die Tatsache ist, dass wir in einem Kampf stehen. Und dieser Kampf ist richtig bitter und stark. Und wir haben einen starken Gegner. Und so wie jetzt auch uns Bruder Piebe auch die Andacht hielt, ich habe auch gedacht, wie hat Gott alles so eingeordnet? Das passt wie angegossen auch zu meinem Thema. Diese Anfechtungen, ohne das geht's ja nicht. Und darin reift unser Geist, unser inwendiger Mensch. Jetzt ist auch wichtig, dass wir erkennen, diese Tatsache, keiner von uns ist gleich vollkommen. Und wir wissen, wenn ein Kind geboren ist, dann ist es zuerst ein Kind. Es bedarf der Pflege, es ist zum Teil manchmal hilflos. Und dann, wenn es heranwächst und wird zu einem Jüngling. Und der Apostel Johannes, der schreibt so schön, ich habe euch Jünglinge geschrieben, denn ihr, wer weiß? Ihr seid stark. Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch. Und ihr habt den Bösewicht überwunden. Und diesen Gegner haben wir uns im Auge und wir müssen und dürfen mit Gottes Kraft rechnen und überwinden. Dieses, was der Apostel Johannes schrieb, ihr seid stark und habt den Bösewicht überwunden. Wir können dann sehen, dass in der Bibel gibt es verschiedene Bilder zum Weiterkommen. Wer hat irgendwie so ein Bild vor Augen oder kann... Bitte? Es ist die Tatsache, dass die Bibel uns an verschiedenen Bildern will uns helfen, in diesem Glaubenskampf weiterzukommen. So, wir sehen hier, ich habe einmal dieses innerlich, geistlich Zunehmen. Und so ein Beispiel dafür besonders sehen wir von Samuel. Ja? Und dann heißt es, und Samuel nahm zu. Das steht ein paar Mal. Von Jesus auch, als er noch ein Kind war. Und dann im zweiten Kapitel, glaube ich, 52. Vers, da heißt es, Jesus aber nahm zu an Weisheit und Gnade bei Gott und Menschen. Dieses Zunehmen ist sehr wichtig. Und dann dieses geistliche Wachsen. Erstmal als Mensch, der Mensch wächst ja, wie ich schon sagte, Kind, Jüngling, dann ein Mann. Oder so wie ein Baum, wenn er gepflanzt ist, er keimt zuerst, er ist ein kleines Pflänzchen, dann wächst er, wird zu einem Baum, bringt Frucht. Die Rebe am Weinstock wächst auch. Diese Bilder einfach so kurz vor Augen halten. Auch sagt die Bibel, dass wir dürfen immer völliger werden. Und das Bild, das wir eigentlich heute betrachten wollen, das ist so dieser geistliche Lauf. Das ist so eine Fortbewegung. Vorwärts kommen. Und diese Frage, wie komme ich vorwärts, möchte uns heute eine Hilfe sein. Ich habe jetzt diesen Vers, Epheser 3, 16, einmal, so dass wir ihn sehen, einmal jetzt auch reinkopiert und dann nochmal eine andere Übersetzung. Die andere Übersetzung sagt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Das ist manchmal ganz gut, wenn wir andere Übersetzungen auch lesen. Und ich möchte uns, ja, Verena? Leider habe ich das glaube ich, neues Leben. Bin mir aber nicht so sicher. Ich wollte das noch nachgucken, aber ich hatte hier kein Internet, kein Zugang und ich habe nur leider Online-Bibel genommen. Wir wollen uns jetzt ein paar Minuten nehmen. Nehmt mal ein sauberes Blatt, ihr habt ja Blätter, und versucht, ein jeder über diesen Vers kurz nachdenken. Und stellt euch vor, ihr würdet euch vorbereiten zu einer Botschaft. Und welche Themen kann man aus diesem Vers herausholen? Welche Themen oder welche Leitgedanken könnte man davor rausnehmen? Dieses Bibelstudium, das jetzt Bruder Robert machte, da haben wir den Ort betrachtet, dann auch Inhalt und Ziele. Und hier möchte ich, dass ihr richtig so auf den Inhalt das Augenmerk werft. Welchen Gedanken kann man hier rausholen? Welche Themen? Ich habe dann mir auch ein paar aufgeschrieben und was dieser Text uns sagt. Ich habe dann noch eine leere Folie genommen. Ich habe gedacht, dass ich eure Vorschläge dann reintippe, aber leider während der Präsentation kann man das nicht. Wir werden einfach so dann die Themen aufschreiben. Hat schon jemand einen Vorschlag? Ja, das steht uns zur Verfügung, ja? Kann man sagen, was steht uns zur Verfügung in diesem Gebiet? Ja, Christina? Ja, der Geist wirkt innere Kraft und Stärke. Roberta? Ja, ja. Gott hat ein Reichtum. Benita? Ja, ja. Der Reichtum ist unerschöpflich. Es ist gut, ja, Eddie. Ja, der Geist ist das Verbindungselement. Jesus sagte, von dem einen wird es nehmen und euch geben. So, der Geist ist das Verbindungselement. zu diesem Reichtum. Noch Vorschläge? Eddie? Ja, bitte. Ja, stark werden durch seinen Geist. Eigentlich, ich habe das auch so genommen. Kommt, wir gehen mal jetzt weiter. Und da habe ich jetzt eine leere Folie, was dieser Text uns sagt. Mögliche Themen. Und da habe ich jetzt einmal so, das Wichtigste zuerst. Wir sehen, die Gedanken, die hier Paulus nimmt, er zeigt, das ist das Wichtigste. Wir brauchen diese Kraft seines Geistes. Deshalb hat Jesus gesagt den Jüngern, bevor er hat sie ausgesandt, aber danach sagte er, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das ist das Erste und Wichtigste. Und ich hoffe, dass auch jeder von euch diese Wichtigkeit erkennt. Das ist zuerst. Und in diesem Glaubenskampf, es ist ganz wichtig, oder in diesem Glaubenslauf, dass wir das erkennen. Dann können wir uns diese Frage stellen, wie werde ich stark? Und die Antwort liegt in diesem Vers, durch seinen Geist. Und wir dürfen aus dieser Quelle eigentlich so, jeder darf stark werden durch seinen Geist. Wie werde ich stark? Noch, wir sehen, wo liegt diese Quelle der Kraft? Die Quelle der Kraft. Das ist so eine Tiefe in diesem Vers. Und dann weiter. Da können wir sehen, die Wirkung des Heiligen Geistes. Was wirkt der Heilige Geist in mir? Wenn uns diese Frage beschäftigt, dann können wir sagen, ja, er gibt mir diese Kraft. Und ich will da nicht so jetzt stehen bleiben. Und hier können wir wieder auch sehen, den Reichtum des Vaters. Der Vater ist reich. Und wir können eigentlich uns als Prinzen rechnen. Wir haben eigentlich ein unendliches Guthaben auf seinem Konto. Wir können auch sehen, welche Herrlichkeit, das heißt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir können so einen kleinen Blick werfen in die Herrlichkeit des Vaters. Und der ist der rechte Vater über alle, was Kinder heißt. Es ist ganz vieles. Und hier wird der innere Mensch angesprochen, der inwendige Mensch. Und wisst ihr, liebe Jugendliche, es ist ein großes Geheimnis, unser inwendiger Mensch. Unser inwendiger Mensch, der hat auch 5 Sinne. Der kann sehen, der kann hören. Und er kann fühlen. Und dieser inwendige Mensch gerade braucht Kraft. Und dieser inwendige Mensch, der kann auch tot sein. Richtig im geistlichem Sinne, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, sagt Paulus in diesem vorherigen Kapitel. Und durch den Geist Gottes geschieht diese innere geistliche Auferstehung, wo der inwendige Mensch dann wirklich ins Leben gerufen wird. Aber ich werde darauf noch später kommen. Jetzt lasst uns diesen anderen Vers betrachten, diesen nächsten Abschnitt. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Und lasst uns gleich Gedanken machen, was dieser Vers uns ausspricht. Welche Tiefe darin liegt. Ich möchte, dass ihr selber euch mit diesen Gedanken beschäftigt. Dass ihr selber, wenn der Alltag kommt, aus dem Wort herausholt, den Inhalt, dass ihr am innigen Menschen richtig weiterkommt. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist. Jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung in Christo Jesu. Um diesen Vers gut zu verinnerlichen, lese ich eine andere Übersetzung. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Eigentlich mir gefällt diese Übersetzung, dass sie nahe zum Urtext liegt und gleichzeitig auch in der heutigen Sprache ausgedrückt ist. Ich habe zwar hier Neues Leben auch mit reingenommen, aber der Zeit wegen werde ich das nicht vorlesen. Macht euch mal Gedanken, welche Themen man hier nehmen könnte. Zum Beispiel im 12. Vers. Und manchmal, wenn ich so diese Übersicht schaue, dann versuche ich, was liegt hier zuerst? Was ist hier wichtiger? Was ist was ich als erst betrachten könnte? So, ich blättere mal weiter. Das sind die anderen Übersetzungen. Und ja, wir können hier nicht einfügen, aber mögliche Themen. Ich würde sagen, die persönliche Selbsteinschätzung. Paulus sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Und im 13. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Es ist ganz wichtig, dass wir eigentlich uns Gedanken machen, wie steht es bei mir? Wie schätze ich mich ein? Schaffe ich es oder nicht? Oder wo bin ich? Bin ich dem Ziel näher gekommen? Und dann ist hier in diesem Text ein ganz, ganz wichtiger und ich würde sagen, ein so missverstandener Text da drin. Wie verstehe ich die Vollkommenheit? Er sagt, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Wir haben über die Gesinnung gestern gehört. Es ist ganz wichtig, dass unsere Gesinnung richtig ist. Ich kann mir etwas einbilden, aber das Wort Gottes ist dennoch uns sehr, sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes ganz verstehen. Wie denkt ihr, will Will Gott, dass wir vollkommen sind? Möchte er? Ja, eigentlich, das ist fast so im Grundgesetz geschrieben. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nun, da kommen manche Menschen ran und sagen, ja, und das war einmal so, auch in unserer Jugend so der Fall. Das sind Menschen von woanders gekommen und haben eigentlich gleich die platt gemacht. Ja, kann ein Mensch vollkommen sein? Da steht, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wer kann so vollkommen sein? Ja, wer kann? Kann jemand so vollkommen sein? Dennis? Ja, Christine, nochmal. Ja, Edith, nochmal.
Auf Bibelkurs 2007 hat Bruder Bernd gesagt, dass wenn ein Mensch sich Gott weiht, dann ist das Kind, aber es ist trotzdem ein Baby.
Ja.
Es wächst, es fällt auch.
Ja, ja. Also auf jeden Fall, das ist so zu verstehen, dass wenn das Baby da ist, dann ist es vollkommen, so wie es ist. Und wenn es aber nach einem Jahr noch so geblieben ist, da machen wir schon Gedanken. Ist das so? Was ist da los? Warum wächst das Baby nicht? Warum entwickelt es sich nicht? Warum kann es noch nicht gehen, zum Beispiel nach 2-3 Jahren, wenn es immer noch nicht gehen kann, selbstständig sein? Dann ist etwas nicht in Ordnung. Und so ist es auch im Geistlichen. Wir können die Vollkommenheit so verstehen. Der Vater im Himmel oder Jesus Christus hat nie gewollt, dass wir so vollkommen sind wie der Vater in der Allwissenheit. Er ist allwissend. Gott ist allwissend. Wir werden nie so viel wissen. Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Wir können zwar unsere Grenzen erweitern, aber in diesem Sinn werden wir nie vollkommen und brauchen auch gar nicht denken, dass es wird. Dann das Nächste. Er ist vollkommen an Kraft. Werden wir so stark sein wie der Vater im Himmel? Natürlich nicht. Aber wir dürfen von seiner Stärke nehmen. Und genau wenn wir so viel Stärke nehmen, so viel uns Gott zugemessen hat, als ein Christ, als ein Mensch, so viel er will uns ausrüsten, wenn wir das genommen haben, dann sind wir vollkommen. Und darin ist natürlich zum Beispiel auch, er ist ja allgegenwärtig. Er weiß, was dort und dort passiert. Er ist überall. Das kann ein Mensch nie. Und deshalb können wir sehen, wir müssen sehen, was will die Bibel? Welche Vollkommenheit erwartet sie von uns? Und das werde ich dann später noch kurz eingehen. Und dann, was ist mein Ziel? Wir sehen hier aus diesem, dass der Apostel Paulus streckt sich nach einem Ziel aus. Das himmlische Kleinod. Also, ich lese uns mal in 2. Korinther 9 ist es uns ganz schön ein geistlicher Lauf beschrieben. Paulus sagt in 1. Korinther 9 ab Vers 24. Vielleicht liest jemand aus der Mitte die drei Verse. Das ist jetzt die Neuübersetzung und es ist gut, wenn wir gleich auch vergleichen können. Und Paulus sagt, die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod. Und jetzt sagt er, laufet nun also, dass ihr es ergreift. Also das Kleinod ist uns vorgesteckt. Das ist die himmlische Berufung in Christo Jesu. Und wichtig, dass wir das Ziel gleich vor Augen stellen. Und dann die Frage, bin ich von Christus ergriffen? Paulus sagt, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Und ich würde euch sagen, wisst ihr, das ist so eine wunderbare Kraft liegt in diesem Vers. Paulus sagt, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Wir dürfen richtig uns ergriffen fühlen. Als Paulus damals sich bekehrte, dann kam er nach Damaskus. Und dann schickte Gott den Jünger, den Ananias, geh zu ihm, ja. Er sollte ihm weiterhelfen. Und Ananias weiß nicht, er hat Angst, wie soll ich gehen? Der verstört die Gemeinde, er ist gekommen hier zu töten, umzubringen. Er hat Briefe von den Hohepriestern. Und Paulus und Gott sagt zu Ananias, dieser ist mir ein auserwählt Rüstzeug, ein Werkzeug. Also, er wurde von Gott ergriffen. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir es begreifen. Und ein Bruder sagte zu mir, er hat lange gezögert, soll ich mich bekehren oder nicht? Und dann auf einmal kam so ein Lichtblick aus einer Predigt von Bruder Enz. Und der Bruder Enz sagte in der Predigt, wenn der Vater das Kind führt, wer ist verantwortlich, ob das Kind fällt oder nicht? Und dann allein dieser Gedanke, dass der Vater mich hält. Seine Hand. Wir haben dieses Lied gesungen. Unbekannt der Weg mag sein, dennoch gehe ich nicht allein. Und dieses ganz bewusst, ich gehe durchs Leben nicht allein. Die Hand Christi hat mich ergriffen. Und die ist stark, die mich trägt und die mich führt. Und auch wenn ich mal stolpere, aber nie die Hand loslassen. Er verlässt mich nicht. Er hebt auf, immer aufschauen. Nicht sehen auf die eigene Schwachheit oder manchmal Fehler, die man macht. Wir lernen daraus, wie Bibel so heute Morgen sagte. Von Christus ergriffen, ein köstliches Wort. Und wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Paulus sagte, ich vergesse, was dahinter ist. Wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Es ist so wichtig, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen, weil die alten Gedanken, die Sünden, die wir getan haben, oder das alte Leben, es ist ja aus dem Gedächtnis nicht gestrichen. Der Feind wird versuchen, immer wieder diese alten Bilder vor Augen führen, uns zurückziehen. Da kommen wir nicht vorwärts. Paulus, er könnte an jedem Schritt fallen, wenn er nur zurückdenken würde, wie viel er ermordet hat, wie unbarmherzig er umgegangen ist mit dem einen und dem anderen. Aber er sagte, ich vergesse, was dahinter ist. Es ist ganz wichtig, dass wir mit der Vergangenheit richtig umgehen. Wenn du das Zeugnis bekommen hast von Gott, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat und vielleicht die eine oder die andere Sünde und du diese Sünde wirklich bereut hast, es dir leid getan hat, dann vergesse sie. Hast Buße getan, Gott bekannt, benannt, Schluss damit. Wenn aber die eine oder die andere Sünde noch auftaucht und Gott sie, manchmal, ich würde sagen, manchmal ist es sogar wichtig, dass man zurückschaut, wenn man nicht weiterkommt. Manchmal ist das wichtig. Hat man es auch wirklich recht gemacht oder gut gemacht? Ein kleines Beispiel. Ich war im Betrieb in der Werkzeugausgabe. Der Chef hat mir diesen Platz zusätzlich gegeben, hat gesagt, du hast ein bisschen Zeit. Ich war in der Qualitätsprüfung und hatte eigentlich ein bisschen Zeit. Und der Chef hat mir gesagt, ja, du kannst da dich mitbeteiligen. Und ich hatte Zugang zu Werkzeugen. Und dann sagte mir der Chef, ja, wenn du was brauchst, kannst nehmen. Wisst ihr, ich habe, und dann kam der Zeitpunkt, ich brauchte einen Bohrer. Naja, ich habe einen Bohrer genommen. Und ich sage es ehrlich, als ich dann mit diesem Bohrer nach Hause fuhr im Bus, und da früher in Russland, da war wirklich ein Gedränge. Ne? Einer drängt sich an den anderen, dass man einen Sitzplatz bekommt im Bus, ist selten gewesen. Und dieser Bohrer brannte in meiner Tasche. Ich dachte vielleicht daneben, der so antastet, dass er merkt, dass ich hier einen Bohrer in der Tasche habe. Aber dann kam der Zeitpunkt, ich brauchte noch einen Bohrer. Naja, ich nahm mir noch einen Bohrer. Und wisst ihr, dann fängt's an. Das eine, das andere. Dann brauchte ich einen Gewindebohrer. Und dann brauchte ich noch etwas. Schneideisen und so weiter. Und dann auf einmal kam mir der Gedanke, Mensch, du kannst dir zu Hause eine kleine Werkzeugkammer einrichten. Ich habe ja den Zugang, ich kann nehmen. Und dann gucke ich, der Chef, der schleppt auch, noch nicht wie ich in der Tasche, sondern in der Handtasche. Und und so hat sich so langsam bei mir mein Besitz vermehrt. Und das nächste Mal, ich habe dann auch manchmal sogar eine Tüte mitgenommen, da etwas Schweres drin. Ich habe mir nichts draus gemacht. Ob da jetzt im Bus jemand da drankommt oder nicht. Seht mal, das Gewissen schläft ein. Und dann, als ich ganz schlimm krank wurde, vor der Ausreise nach Deutschland, dann brannte es in mir. Gott führte mir es vor Augen. Ich habe irgendwie gebetet, mein Gebet war eigentlich nichts. Ich hatte solche Versuchungen, in denen ich einfach nicht standhalten konnte. Und ich wusste nicht warum. Da war Sünde in meinem Leben. Und da kam noch einiges andere dazu. Und dann, als ich so platt lag, krank, also einige Monate, ich habe meinen Chef gerufen, sagte, ich habe gestohlen. Der ist so erschrocken. Ach, vergiss es, sagt er. Der Staat hat dich noch mehr beraubt und so. Und natürlich bei ihm hat es wahrscheinlich auch gebrannt. Aber, und sagt er, mach dir nichts draus und der Staat bezahlt dich nicht so richtig und du kannst ruhig was davon noch haben vom Staat. Und, aber ich habe dann von der Arbeit gerufen, noch einige von der Gemeinde auch, die dort arbeiten, und habe ihnen gesagt, da im Keller liegt bei mir ein Kästchen, da ist Werkzeug drin. Nimmt daraus, was er zur Arbeit braucht. Und da hat der eine oder andere genommen, dass es wenigstens wieder dort im Betrieb ist, nicht bei mir. Aber wisst ihr, wir kamen nach Deutschland, ich bin ein ganzes Jahr hier zur Gemeinde gegangen. Ich bin hier aufgeblüht. Aber irgendwie, ich saß in der Versammlung, alles war okay. Und nach der Versammlung kommt der Alltag. Ich halte nicht stand. Ich komme nicht vorwärts. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann nahm ich Gott in die Schule. Ich habe so gebetet. Es wäre natürlich eine ganze Geschichte, aber ganz kurz. Gott hat auf einmal mich aufmerksam gemacht. Hast du es auch wirklich gut gemacht? Du hast gestohlen, aber hast du es richtig gut gemacht? Und dann auf einmal steht es bei mir vor Augen. Bei mir, in den Schubladen, ich habe vieles mitgebracht noch. Das Beste habe ich noch mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es wieder gut. Ich schicke es zurück. Was ich kann, einiges schicke ich zurück. Oder ich habe dann noch einen Brief geschrieben, jetzt an den Chef, habe das bekannt und habe das ausgeräumt. Ich habe zuerst ein Paket geschickt, dann noch ein Paket und dann einige andere Sünden, die ich noch wusste, richtig tief in mein Leben eingegangen. Und wisst ihr, ich wollte Heiligung erleben und konnte nicht. Bis dann Gott mich dahin geführt hat, mach's, diese Wurzeln oder dieses, das muss entfernt werden. Und wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Vergessen? Ja, ein Strich drüben? Ja, wenn du es gut gemacht, bekannt hast. Es ist nicht immer so, dass wir alles gut machen müssen. Aber manchmal zeigt uns der Geist Gottes. Und dann muss man es gut machen. Darin muss man auch natürlich dann eine ganz klare, direkte Rede Gottes haben. Der Feind bringt uns immer durcheinander. Mal ja, mal nicht, mal ja, mal nicht. Und dann am Ende wissen wir nicht, was wir machen sollen. Das ist vom Feind. Aber der Geist Gottes redet deutlich, leise und klar. Was wir nicht vergessen dürfen, was darf ich nicht vergessen? Was darf ich nicht vergessen? Wer weiß? Was sagt das Wort, was ich nicht vergessen darf? Ja, bitte? Ja, ausstrecken nach dem, was da vorne liegt. Das ist wichtig. Aber wisst ihr, liebe Jugendliche, es heißt in der Bibel, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann vergiss nicht, wer weiß, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Sag ihm Dank immer wieder für das Gute, was er dir getan hat. Erinnere dich gerne daran. Es wird dir helfen, vorwärts kommen. Und dieser Dank, der wohlgefällige Dank, vergiss es nie, was der Gutes getan hat. Hast du Gott ein Versprechen gegeben? Vergiss es nie. Halte dich daran. Weil wenn du dein Versprechen nicht hältst, dann hält Gott sein Versprechen nicht. Also auf jeden Fall nicht, er ist dann nicht verpflichtet zu halten. Es ist die Gnade Gottes oft so, Gott hält doch sein Versprechen, geht doch weiter mit uns, zieht uns. Aber diese zwei Dinge, vergiss nicht das Gute und vergiss nicht das, was du ihm versprochen hast. Gedenke an dein Ja, das du ihm gegeben hast und halte dich. Dann, was hat in meinem Leben Vorrang? Ganz wichtig. Um richtig sich auszustrecken, konzentrieren sich auf das Ziel. Die Nebensachen, oft verstrickt man so in den Nebensachen, aber man muss ganz wichtig auf das Ziel sich konzentrieren. Und das hilft einem. Das vorgesteckte Ziel und immer im Leben prüfen, was hat in meinem Leben Vorrang? Das wird dir und mir helfen. Und dann, wie ist es mit meiner Kraft? Habe ich sie wirklich? Reicht sie noch aus? Oder bin ich schon irgendwie vor dem Lauf schon am Ende? Jetzt richtig, wenn ich jetzt den Anfang machen will, und das ist zu denen, die sich jetzt noch nicht so richtig entschieden haben oder die noch nicht angefangen haben. Schon vor dem Lauf konzentriert man sich auf den Anfang, aber man fasst das Ziel gleich, Ziel ins Auge. Und es ist ganz wichtig, wenn ich habe mir so vor Augen einen Sportler gesehen. Er ist ganz gespannt da. Gleich geht der Startschuss und der läuft los. Er ist so konzentriert, dass er keinen Fehlstart macht. Mache keinen Fehlstart. Und das ist ganz wichtig. Wie mache ich keinen Fehlstart? Man muss die Kosten erwägen. Die Bibel sagt es ganz deutlich. Erwäge die Kosten. Und dann nicht nur, ich probiere, will mal einen Probelauf machen. Nein, ich gebe gleich alles. Ich gehe auf das Äußerste. Und das ist ganz wichtig. Und ich denke, ich merke auch bei unseren Jugendlichen. Und im Laufe der Zeit habe ich mit vielen gebetet. Ja, ich will es nochmal probieren. Nein, nicht probieren. Ich gebe mein Alles, ich will. Ich gebe mein Ganzes gleich. Gleich am Anfang. Wenn du nicht von Anfang an fest entschlossen bist, das Ziel zu erreichen und richtig das Ziel im Auge hast, dann kannst du nicht richtig weiterkommen. Die Bibel sagt, wer alles gibt, bekommt alles. Was ist, wenn jemand nicht alles gibt? Wer kann sich erinnern an eine Bibelstelle, was Jesus sagte? Wer kann sich erinnern? Ja, bitte? Bitte? Leider habe ich es nicht so gut gehört. Ach so, ja. Das ist die Witwe, ja, der Schärflein der Witwe. Die hat das Letzte gegeben. Wunderbar. Verena? Ja. Und es wird noch genommen, das, was er meint zu haben, ja. Jesus sagte zum Beispiel, wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Da sieht man dieses Ganze gleich am Anfang. Und dann hat die Frage der Jünger, Herr, wie ist es möglich, selig zu werden? Und die Frage, ist bei den Menschen möglich, selig zu werden? Ist es möglich? Jesus hat gleich auch den Jüngern die Antwort gegeben. Bei den Menschen ist es unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, überhaupt zu schaffen. Und deshalb musst du gleich vornherein wissen, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es von alleine nicht schaffen. Aber du, Herr, mit deiner Kraft. Und Petrus hat so gut gesagt, ich setze meine Hoffnung ganz auf die Gnade. Und die Gnade ist stark genug. Und dann, es ist einfach die Frage, die ich so einwerfen möchte. Das, was auch Roberto gestern sagte. Wenn man dann sieht, man kommt nicht weiter, dann prüfe dich durch. Hast du auch richtig angefangen? Habe ich richtig angefangen? Habe ich vielleicht vornherein einen Fehlstart gemacht? Und dann ich laufe und zum Schluss wird es sowieso nicht zählen. Ja? Das war ein Fehlstart und so. Das ist ganz wichtig. Und dann das Ziel. Seht mal, Gott hat uns das Ziel vor Augen gestellt. Ganz persönlich mit uns. Dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Gott möchte diese Vollkommenheit von uns. Auch jetzt, guck mal, für die Gemeinde. Gott hat auch ein Ziel mit der Gemeinde. Es heißt in Epheser 4, das ist ein ganz schöner Vers, ich liebe den. Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste die Apostel, danach die Evangelisten, danach Hirten, Lehrer, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Und dann, bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Dass wir nicht mehr Kinder sein und uns wiegen, bewegen und wiegen lassen mit allerlei Winterlehre, durch Schaltkeit der Menschen, Täuscherei, wodurch sie, womit sie uns erschleichen, uns zu verführen, lasset uns aber rechtschaffen sein und in der Liebe und wachsen an allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. Seht mal, es ist so schön, wir laufen nicht allein. Gott hat uns Helfer gestellt, auch Hirten, Lehrer. Wir wollen nicht hochgreifen, sagen Propheten und Aposteln, aber Lehrer, Evangelisten, Hirten gibt's ja. Gott hat in der Gemeinde auch den einen und den anderen Bruder zum Vorbild gestellt. Und die alle sollen helfen zur Vollkommenheit, dass die ganze Gemeinde auch vollkommen sei. Aber wie oft ist es so, dass der eine und der andere nicht ein Vorbild ist? Bitte, Elisa. Aus Epheser Kapitel 4, das war von Vers 11 bis 15. Epheser 4 von Vers 11 bis 14. Dann seht mal, jetzt komme ich nochmal an das Wichtigste. Paulus wusste, was das Wichtigste ist. Und deshalb betete er. Und lasst uns mal aufschlagen. Epheser Kapitel 1. Da ist noch ein Gebet des Apostel Paulus. Paulus betet, dass als er gehört hat, dass die Epheser richtig, dass da Glauben ist, nicht nur gehört, er hat gesehen. Und dass sie Liebe haben zu allen Gläubigen, sagt er, ich höre nicht auf zu danken für euch, gedenke euer in meinem Gebet. Und jetzt 17. Vers. Epheser 1, Vers 17 bis 19. Lasst uns mal gut Acht haben, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, wieder der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung. Seht mal, dieses Ziel. Was ist das Kleinod? Dieses Ziel, welches vorhält die himmlische Berufung in Christo Jesu. Und hier genau, die Hoffnung eurer Berufung. Und dann, und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen? Wie viel steht mir zur Verfügung? Weiter. Und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nicht nach der Wirkung unserer Kraft, wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Und dieses so, sich in seine Hände fallen zu lassen, einfach stille werden in ihm, von ihm tragen lassen, seine Kraft wirklich nehmen. Gestern haben wir gehört, in Jesaja 30, Vers 15, durch stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Und das ist diese Ruhe in ihm. Einfach nicht von Feind hin und her bewegen lassen, sondern dieses Ruhe in ihm und ganz entschlossen diesen Weg gehen und wissen, egal, ich kämpfe den Kampf ganz entschlossen, ich bin stark. Aber nicht in meiner Kraft stark, sondern durch den, der mich mächtig macht, Christus. Es ist so köstlich, dass Gott sollte uns diese Augen öffnen. Und da möchte ich jetzt nochmal das, was ich schon uns so vor Augen halte. Früher denkt man, ja, die haben es leichter gehabt. Damals, ich habe oft so gedacht und ich bin fast daran gescheitert. Ich dachte, ach, wie gut wäre es, wenn ich zu Zeiten Jesu leben würde. Oder wenn ich jetzt selbst Jesus hören könnte. Oder wie gut, wenn ich jetzt Petrus hören könnte. Richtig so vollmächtige Botschaften. Und ich weiß, es ist 100% Wahrheit. Weil man so oft sozusagen betrogen wurde. Ich muss ehrlich sagen, diese Zeit, die hat uns einiges, wir haben da auch einiges gelernt. Gott hat zugetragen. Man hat so aufgeschaut und dann sieht man, Mensch, dann eine Trennung und die andere Trennung und dann, ja, was ist jetzt? Wegblicken auf Christus. Und auch in unserer Zeit, in der heutigen Zeit, gibt Gott diesen Heiligen Geist. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Ohne ihn bleibt man auf der Strecke liegen. Und deshalb betet der Apostel Paulus die erste Bitte, dass der Gott, unser Vater, unser Herrn Jesu Christi, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Geist der Kraft. Das ist der eine Geist. Und deshalb, warum bleiben so viele auf der Strecke liegen? Eine kleine Frage. Wie viel Zeit braucht man zwischen Bekehrung und Heiligung? Wer weiß das? Steht es in der Bibel? Ja, bitte? Bitte? Ja, ja. Das ist ganz wichtig und da müsste ich ganz unmissverständlich sagen. Wisst ihr, wenn wir, Bruder Krebs hat uns mal so ein Bild gezeichnet, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich bin schon zeitlich ziemlich, aber dennoch, ich versuche so ganz, er malte uns so ein Kreuz, er hat das ein bisschen so größer gezeichnet, ein bisschen breiter. So, und da unten hat er so ein kleines Türchen gemalt. Das ist die enge Pforte. Am Kreuz. Da findet man Eingang, da findet man Vergebung. Das Blut, das reinigt uns. Bekommt man diese Reinigung. Und da geht man ein und die Last bleibt hier am Kreuz liegen. Unter dem Kreuz. Lass es hier alles liegen. Und dann, wenn du diesen Weg dann gehst, dann ist der vielleicht so ein wenig, ein bisschen steil und schwierig. Und dann kommst du zu dem Altar. Hier ist der Altar für dich. Und das ist ganz wichtig. Hier ist deine Weihe. Und das, was für Christus das Kreuz war, das muss für uns der Altar Gottes sein. Dass wir uns da hinlegen, auf den Altar Gottes ganz. Und manchmal, man braucht nicht lange, wenn man Erkenntnis hat, besonders ihr. Ihr seid aufgewachsen in einer gläubigen Familie. Ihr wisst das Gesetz Gottes. Er kennt das Wort. Bei Paulus dauerte es 3 Tage. Er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Jünger brauchten 3 Jahre. Und was noch ganz wichtig ist, mein größter Feind, das ist mein Fleisch, mein Ich. Das ist mein innerer Widersacher. Und wisst ihr, im Kampf, wenn jetzt im Krieg, da waren früher die schlimmsten Feinde, das waren die Partisanen. Die allerschlimmsten Feinde, die kleinen Füchse sozusagen, die den Weinberg zerstören. Und das sind vielleicht richtig Ammunition, da ging die Züge gingen nach vorne zum Front, zur Frontlinie. Und da kamen die paar Partisanen, die haben nicht öffentlich gekämpft, die haben einfach, zack, die Gleise gesprengt und der Zug geht von der Bahn ab. Und so ähnlich ist mit, wenn man da nicht Sieg hat, wenn man das eigene Ich nicht kreuzigt, dann kommst du nicht weiter. Du wirst immer wieder auf der Strecke liegen. Guck mal, und wir können sehen, dass der alte Mensch oder die innewohnende Sünde oder die innewohnende Verderbtheit oder wie Piebe heute sagte, die innewohnende Lust, die eigene Lust. Jeder Mensch wird von der eigenen Lust gereizt und gelockt. Da muss man die hinter die Tür setzen. Das ist ganz wichtig. Sonst fällt man. Und wir können das sehen bei Petrus. Er hat erst gesagt zu Christus, wir haben erkannt und geglaubt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und jetzt sagt Jesus, du bist Petrus, der Fels, ja? Und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Eigentlich Christus ist der Fels. Auf dieses Bekenntnis des Petrus, dass Petrus sagt, du bist Christus. Auf dieses Bekenntnis baut Gott seine Gemeinde, dass jeder Christus, alles auf Christus wird gebaut. Er ist der Eckstein und Grund. Und dann sagt Jesus, ich muss hinauf, in Jerusalem, ich muss leiden und gekreuzigt werden. Und dann, wer weiß, was sagt Petrus? Herr, schone dich. Wer sagt das? Das ist der alte Mensch. Schone dich. Warum gehen heute so wenig Missionare? Warum ist so öde in unseren Gemeinden? Das alte Wesen ist nicht gekreuzigt. Der Mensch sucht das Seine, ist egozentrisch, er möchte das Leben genießen. Und da ist die Ursache. Und wenn jemand sagt, dass der alte Mensch wird gekreuzigt in der Bekehrung, das ist ein großer Irrtum. Der alte Mensch, der wird entmächtigt. Er wird von seinem Thron, so wie ein Baum, ja, der jetzt abgehauen ist, der trägt keine Früchte mehr, aber die Wurzeln sind da. Der alte Mensch, das sieht man bei den Jüngern, Petrus, oh Herr, schone dein. Und dann, was sagt ihm Petrus? Geh von mir. Wer weiß? Geh von mir, du Satan, sagte er. Dahinter stand noch der Satan. Und der Satan, der hat zum alten Menschen Zugang. Und durch den alten Menschen wirkt er auf uns. Wie die Schlange damals Eva verführte. Genauso heute, durch den alten Menschen, Augenlust, Fleischeslust, das kommt alles aus dem inneren Bösewicht. Und der muss gekreuzigt werden. Der muss auf den Altar. Und ich muss ganz erst den Kampf führen gegen den alten Menschen. Diese 10 Tage der Jünger, die sind da, da ist ihr Sieg gewesen. Und der Heilige Geist brannte aus diese Triebe. Und dann, Petrus, als er stand, Jesus sagte, Satan hat euer Begehr, dass er euch sichte, wie den Weizen sichte. Was war bei Petrus, als er Jesus leugnete? Was hat ihn dazu bewogen? War nicht entschieden. Er hat gesagt, Herr, ich bin entschlossen, mein Leben für dich lassen. Aber nein, Menschenfurcht. Und die völlige Liebe treibt die Furcht aus und das ist der Heilige Geist. Ach Geschwister, es ist wirklich, wie komme ich vorwärts? Ich achte alles, die Zeit ist ab, alles für Schaden achten. Die Bremsen lösen, diesen alten Menschen und dieses Ich-Suchen, den Geiz. Timotheus sagte, Geiz ist der Wurzel alles Übels. Der muss weg, gekreuzigt werden. Neid auf meinen Bruder, der hat's besser. Oh, ich muss dem nachjagen. Nein, nicht dem nachjagen, Christus. Und Lot hat auch geschaut, hat das Beste gesucht, wo man gute sozusagen Weide findet. Er hat alles verloren. Er ist noch zwar selig geworden. Und Paulus sagte, Gottseligkeit, tägliche Übung, wie man den natürlichen Körper trainiert, dass er stark wird. Diese Gottseligkeit täglich üben, dann kommt man weiter. Auch diese Genügsamkeit, lasst uns gottselig sein und uns genügen lassen, hat Paulus gesagt. Und dann jage nach. Diese Zweifel und Versuchungen, das kommt wahrscheinlich noch weiter und das lassen wir nicht halb und halb vollkommen in der Liebe. Und wichtig, dass man beständig weiterläuft. Nicht beständig vorwärts kommt. Wenn du nur weiter ein bisschen gekommen bist, wie die Jünger beständig waren in der Apostellehre, im Brotbrechen und im Gebet, haltet im Gebet an. Weißt du, wenn du mal nicht richtig auftankst im Gebet, kommst du nicht vorwärts. Volltanken, den Tag mit Gebet anfangen. Geh durch den Tag mit Gebet. Und weißt du, wenn der alte Mensch gekreuzigt ist, das ist dann selbstverständlich. Dieser Durst und diese Verbindung ist da. Flieht die Lüste der Jugend. Das ist auch ein Vorwärtskommen. Josef hat auch ist in der Versuchung geflohen. Er hat sich die nicht eingelassen. Wenn du denkst, ich setze mich gleich an den Computer und werde da kämpfen mit den Versuchungen. Ja. Bleibst auf der Strecke liegen. Jaget nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, mit allen, die da anrufen. Ja? Und dann kommt die Krönung. So wie Paulus sagte, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Ach, möchte Gott uns diese Krone jedem geben, mir und dir. Und dass keiner von uns ungekrönt bleibt. Stell dir vor, du kommst, stehst an den Pforten des Himmels und dann sagt dir Jesus, gehe von mir, du Übeltäter, ich habe dich noch nie erkannt. Und du hast diesen Geist nicht gehabt, damit du erkennen kannst, wirklich diese Tiefe der Gottheit, erkennen, was dir hat's nicht genommen. Ach, und hier samt allen, nicht nur mir allein, sondern euch allen, auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Weißt du, du wirst doch nie Angst haben, dass Gott morgen kommt. Du wirst seine Erscheinung lieb haben. Und das möchte Gott jedem geben. Und möchte Gott geben, dass, ach, ich habe es gemerkt, wie das so ein kleines Stückwerk ist. Aber Ihr habt ja viel heute, viel schon gehört. Und dieser meine kleine Beitrag möchte euch nur so ein bisschen ermutigen, vorwärts zu gehen. Und nicht jeder fängt groß an, aber bleib beständig. Gott wird es auch dir geben. Sehr gute Vorbilder. Und an denen richte dich auch aus. Aber vor allem schau auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann wirst du wirklich vollkommen unsträflich sein in ihm, nicht in dir. In ihm wirst du es schaffen und es wird dir gelingen. Amen.